Mittags,
uns denn jemand nun endlich?
Ja, hallo und herzlich willkommen zur Mittagspause. Hier zurück aus dem langen Wochenende bin ich, der Heiner, und führe euch heute durch eine ganz bunte Stunde Radio. Ich habe ja eklektische, weirde Sachen zusammengesucht, um diese etwas kürzere Woche für euch so entspannt und schön und abwechslungsreich wie möglich einzuleiten. Und ich würde sagen, wir legen direkt mal los mit dem Song, den ich gestern aktuell nicht zu Ende spielen konnte. Das ist das Intro zur dritten Staffel von Mob Psycho 100. Ich habe ja so ein bisschen schon am gestrigen Aktuellabend angemerkt, dass das etwas Spannendes war, was mich die letzten Tage verfolgt hatte. Es war eine Serie, die ich vor vielen Jahren angefangen hatte und dessen letzte Staffel ich so ein bisschen vor mir hergeschoben habe, weil ich halt auch nicht wollte, dass das Ganze dann vorbei ist. Aber das ist jetzt geschehen und es hat nicht diese absolut perfekten Höhen der zweiten Staffel erreicht, aber es war trotzdem halt auch wieder ja viele Kaliber größer als der meiste Unterhaltungskram, der einem sonst so vor die Linse läuft. Also wenn man ein Anime-Fable hat oder vielleicht auch nicht, sondern einfach eine Faszination, was denn die Leute davon halten, was sie denn so dann toll finden, ist das, glaube ich, ein ziemlich guter Einblick. Denn es ist zugleich eine Parodie, eine Persiflage, aber auch irgendwie ein liebendes Tribut an all diese Teenager-Sendungen, die so erfolgreich geworden sind. Also One Piece oder ich denke noch viel größere Beispiele wären vielleicht Naruto oder so, wo es halt hauptsächlich um Teenager geht und alles sehr aus Sicht von jungen männlichen Teenagern gezeigt wird und dadurch halt auch oft ein bisschen simplifiziert die Welt darstellt. Hier ist es anders. Wir haben einen Charakter, der sehr introvertiert ist und die Welt um ihn herum ist sehr extrovertiert und wir kriegen dadurch einen ganz anderen Geschmack im Mund. Und ja, bevor ich mich hier um Kopf und Kragen rede, um zu versuchen einzufangen, was daran so fantastisch ist, spiele ich euch mal dieses Intro, High Octane. Es geht direkt laut los und so starten wir auch die Sendung. Und nach dem Song verrate ich euch dann auch, was euch noch so alles erwarten wird in dieser Stunde. Das war das Intro zu Mob Psycho 100, die dritte Staffel. Und
Mob Psycho ist eine Kreation von One, so nennt sich der Autor, O-N-E, alles groß geschrieben, japanischer Autor, der lange Zeit komplett anonym veröffentlicht hat und auch ohne Label einfach online seinen ersten Manga gepusht hat in die Welt für Umme. Das war das sehr bekannte Projekt One Punch Man. Und Mob Psycho ist so ein bisschen sein zweitbekanntestes Projekt, was in sich geschlossen ist und eben mit dieser dritten Staffel auch fertig adaptiert ist als Anime. Und ja, was ihn so ausmacht, ist sein Humor, der ein bisschen erwachsener, ein bisschen reflektierter daherkommt als die meisten Anime-Humor-Sensibilitäten. Und dann natürlich auch die Charaktere, die so ein bisschen aus der Reihe auch tanzen, was ja, japanische Verhaltensformen und Archetypen angeht. Also ein Blick wert. Aber damit haben wir jetzt meine Obsession aus der Welt geräumt und können uns den Themen dieser Sendung im Detail widmen. Und da habe ich wieder ganz spannende und außergewöhnliche Sachen für euch. Allen voran würde ich sagen, worüber ich mich am meisten freue, ist eine Collage von einem ehemaligen Kollegen hier bei Radio Blau, dem Gunnar. Der ist jetzt bei unseren Kollegen gegenüber in Halle bei Radio Korax und hat da eine Collage gemacht, die explizit heißt, das ist keine Collage über Bienen. Also was sich unter diesem Titel verbirgt, finden wir dann gleich raus. Dann habe ich noch einen kleinen Beitrag zum Thema CSD in Riesa. Dort fand der 5. CSD statt in der sächsischen Stadt Riesa. Und die Kollegen von Radio Korax waren dort und haben ein bisschen Stimmen eingefangen. Das hören wir uns außerdem auch noch an. Dann habe ich noch, wir sind noch nicht fertig mit der Anime-Schiene. Ich habe nämlich noch ein ganz obskures, aber dann zugleich sehr bekanntes in Japan Projekt entdeckt. Und die Musik davon wird euch, glaube ich, ein wenig überraschen. Und zu guter Letzt haben wir natürlich wieder die Veranstaltungstipps für euch und wie es bei mir so üblich ist, ist es sehr von Filmen geprägt. Also ihr werdet auch noch ein bisschen Einblick bekommen. Wenn das Wetter jetzt hier besser wird, werden wir hoffentlich in der Lage sein, richtig schöne Sommerkinoabende hier in Leipzig genießen zu können. Und das Filmmaterial dafür ist vorhanden und ich werde euch dann in dieser Stunde darauf hinweisen, was da so alles möglich ist für euch. Jetzt aber erst einmal, denn da freue ich mich, wie gesagt, am meisten drauf, eine Collage, eine Soundcollage von Gunnar von jetzt Radio Korax, früher Radio Blau. Viel Spaß.
Einen kleinen Themenumschwung und kommen jetzt zu einer anderen Freizeitbeschäftigung und zwar Tiere.
Die wunderbare Welt der Bienen.
Gib uns doch mal noch eine Spezialinformationen zum Thema Biene, die haben ja sehr viele Superkräfte sozusagen.
According to all known laws of aviation, there is no way that a bee should be able to fly. Its wings are too small to get its fat little body off the ground. The bee, of course, flies anyway, because bees don't care what humans think is impossible.
Der Trick, wie wir eine Königin ganz einfach mit unseren Fingern fangen können.
Nee.
Finger ausstrecken, wie so ein Käfig um die Königin bilden.
Bitches say shit and they ain't say nothing. 100 motherfuckers can't tell me nothing. I bees in the trap, beat bees in the trap. I bees in the trap, beat bees in the trap.
Ja, wir gucken jetzt im Grunde oben auf die Beute. Quasi.
Busy like a bee. Look at me, I'm busy like a bee. I am flying like a bee, flying like a bee. Look at me, I'm flying like a bee. I buzz around this whole town until I find flower that I stop.
Zwei Polizisten unterhalten sich. Ich musste gestern eine Biene verhaften. Wieso denn das? Wegen Beamtenbestechung.
Verkauft uns nicht für dumm. Wir brauchen eine echte Strategie für Bienen und andere Bestäuber hier in Berlin. Wir haben hier auf dem Dach des Parlaments ja einen Bienenstock, den man begehen kann, wo auch Honig produziert wird, und zwar sehr biologisch wertvoll, indem man nicht zu viel Zucker dazu gibt. Das wäre aber noch ein Detailthema jetzt hier.
I'd like to be a busy, busy bee, being just as busy as a bee can be, flying round the garden, the sweetest ever seen, taking back the honey to the dear old queen. Honey bee, bzz, if you like, but don't sting me. Bzz, 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 honey bee, bzz, if you like, but don't sting me.
What is that? What is that? What is it? Oh, no, no, not the bees! Not the bees! Ah! Oh,
Wildbienen sind komplett harmlos, haben gar keinen Stachel. Zumindest die, die bei uns leben.
Wir haben uns jetzt hier den Bienenvölkern ein Stück weit genähert.
Fun Facts über Bienen.
Bienen können sich betrinken.
Und wusstest du, dass Bienen schnarchen können?
Und diese Tiere sind nicht nur verdammt fleißig, sondern haben auch einfach noch eine Lieblingsfarbe.
In Wirklichkeit sammelt die Regierung einige Bienen ein und legt sie in eine Box, wo sie den Geruch von verschiedenen Sprengstoffen riechen. Als Gegenleistung dürfen sie süßen Honig für 3 Sekunden essen.
Und diese Bienenschutzverordnung 1992.
South Dakota, John. They were on their way to pollinate crops in South Dakota. Sounds like everybody made it safely to their destination, John.
Well, that's gonna take some of the sting out of it.
Die Bienenwabe ist also eine echte Alleskönnerin. Leicht, materialsparend und dabei stabil. Und während das natürliche Vorbild aus reinem Bienenwachs besteht, haben wir Menschen uns das für die Technik abgeschaut und machen das mit allen möglichen Substanzen nach. Ob Sprengstoff, Pappkarton, Metall oder
Sprengstoff.
Herzlich willkommen hier bei dem bienenfreundlichsten Kanal Deutschlands. Man kann sogar auch richtig coole Tricks mit ihnen machen. Zum Beispiel durch einen Reifen fliegen oder einen brennenden Reifen. Das werden wir heute auf jeden Fall ausprobieren.
Bienentod im Maisfeld.
So, meine Lieben, das Bienenabenteuer kann weitergehen.
Innerhalb des Bienenvolkes gibt es die Arbeiterinnen, die Drohnen und die Königin. Was sie aber gemeinsam haben, ist der Ort, an dem sie sich von einem winzigen Ei zur Larve entwickeln und schließlich schlüpfen. Das passiert nämlich immer
in South Dakota.
Dann wünsche ich dir noch weiterhin viel Honig und ja, viel Spaß mit deinen Bienen.
Die wunderbare Welt der Bienen.
South Dakota.
Ja, wunderbar. Das war ja mal ein wildes, kleines Sammelsurium an verschiedenen Einblicken in die Bienenwelt. Gunnar hat da wirklich alles geleistet. Und lustigerweise, ich habe direkt entdeckt, wir haben eine Stimme aus Radio Blau dabei, denn Jules Beitrag zu Imkerei hier in der Region hat auch einen kleinen Platz in dieser Collage gefunden. Also sehr cool, Gunnar. Mehr davon bitte, das spielen wir alles gerne. Wir wechseln jetzt wieder zur Musik und ich habe es ja vorhin schon angekündigt, es wird wieder sehr komisch und vielleicht gefällt es auch nicht allen Leuten, aber mich holt es irgendwie ab. Ich hole mal so ein bisschen aus wieder, weil das ist wieder mal eine ganz, ganz komische Angelegenheit. Ein Kollege hier im Radio, der Rami, der jetzt inzwischen auch nicht mehr hier ist, ist gerade bei Radio Leipzig und macht da ein Praktikum. Der hat mir erzählt von einem Anime, der in den 90ern lief und ein Riesenphänomen war und auch so ein bisschen die Tokyo-Drift-Ästhetik, die ja dann auch zu uns rübergeschwappt ist mit dem Fast and the Furious-Film, entfacht hat. Und die heißt Initial D. Und ja, die Faszination dieses Anime ist schwierig zu beschreiben, denn auf dem Papier klingt es eigentlich total, ja, blöde. Also es sind Autorennen einen Berg runter, das in dieser Drift-typischen Ästhetik. Wir haben unseren Teenager-Hauptcharakter, der einfach keinen Bock hat auf Driften, aber sein Vater ist natürlich der Driftkönig der letzten Generation gewesen. und hat seinen Sohn natürlich auch krass darin eingewiesen, wie man zu driften hat. Also er ist ein Tofu-Produzent, der Vater geworden auf seine alten Jahre, und sein Sohn muss halt immer die frische Tofu-Auslieferung nach unten den Berg runter rasen. Und er packt einen Wassercup natürlich in die Mittelkonsole vom Auto und sagt ihm, du darfst das nicht verschütten, sonst wird der Tofu kaputt gehen hinten im Auto. Aber du musst natürlich trotzdem die Lieferung in, weiß ich nicht, 10 Sekunden hinbekommen oder was. Und dadurch ist er dann natürlich der krasseste Driftkönig auf dieser Strecke, ohne es wirklich zu wissen. Er hat auch keinerlei Interesse an Autos und so weiter. Aber seine Freunde tun's und sind fasziniert von dieser Welt. Und dann kommen natürlich die großen Drifter aus Tokio und fordern die lokalen Leute heraus. Und er muss die ganze Chose dann retten, wider Willens, weil er ja eigentlich überhaupt kein Interesse am Autorennen fahren hat. Aber wie der Vater, der dann persönlich natürlich investiert ist in die Thematik, ihn dazu überredet ist, zu sagen, du kriegst das Auto fürs Wochenende, du kannst damit ein Date haben mit deiner Freundin und ich mache dir den Tank auch voll. Und das ist natürlich genug Faszination, genug Ansporn für unseren Hauptcharakter, um dann doch natürlich auch ganz leicht dieses Rennen zu gewinnen gegen den besten Drifter von Tokio oder was auch immer. Und was ich euch aber bisher vorenthalten habe, ist eigentlich die Geheimwaffe dieses Anime, und das ist die Musik, denn sie nutzen exklusiv Eurobeat-Tracks, also italienische, deutsche Künstler, die, ja, wir nennen es glaube ich eher Euro-Trash, diese Techno-Welle geritten haben, der 90er, wo ja sehr viel BPM, sehr viel nach vorne preschen in der Musik mitschwingt. Und jetzt habe ich, glaube ich, genug Worte darüber verloren, dass ihr so ein bisschen Kontext darüber habt. Ich muss nur noch einmal kurz sagen, dass es wirklich dann, wie gesagt, die Alchemie, die Besonderheit dieser Serie ist, dass wir dann diese Rennen haben, die von dieser Musik untermalt werden. Und das macht die Rennen viel aufregender, als sie eigentlich sein müssten. Denn auf dem Papier sind es halt nur so ein paar Frames, die Autos sind im hässlichsten PlayStation 1 Grafik CGI-Modus animiert, draufgemalt, auf schöne handgemalte Hintergründe, ja, aber wir sehen hauptsächlich diese hässlichen Autos. Aber was das Ganze dann halt aufregend macht, ist die Musik, die einen dann wirklich mitnimmt, wenn man sich darauf einlässt. Okay, jetzt genug gesagt, wir hören Running in the 90s vom Initial D Soundtrack. Ja, ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr geschockt mit diesem Song. Einen anderen Song aus diesem Soundtrack habe ich schon gespielt, wo ich zusammen mit Jules im Radio im Sender war und habe sie damit, glaube ich, auch ein bisschen geschockt. Also ich genieße es gerade, diese komplett, wie soll man es sagen, abgedrehte Musik ein bisschen zu spielen, auch wenn ich mehr als einen Song am Stück davon auch nicht aushalte, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber wie gesagt, propulsiv, es knallt einen nach vorne und man hat wirklich, gerade im Zusammenhang mit den Bildern dann einen Mehrwert, würde ich sagen, von dem Ganzen. Also wenn ihr mal Lust habt, in Anime-Geschichte einzutauchen, 90er ist auch eine der meistverkauften Manga. Also jetzt nicht Top 10 oder so, aber in Top 100 ist es mit drin, über 50 Millionen Kopien verkauft, also auch ja, nichts Kleines, nur halt hier in Deutschland, glaube ich, nicht ganz so populär wie jetzt andere Verteidiger des Genres. Wir machen weiter mit einem Beitrag. Ich hatte es ja schon angekündigt, die KollegInnen von Radio Korax waren beim 5. CSD in Riesa und waren dort auf Stimmenfang. Das Ganze hören wir uns jetzt an.
In dieser Stunde wollen wir auf CSDs blicken, die an diesem Wochenende in Sachsen und Sachsen-Anhalt stattgefunden haben, nämlich nach Riesa und nach Wernigerode.
Genau, und beginnen wollen wir heute mit Riesa, dem Ort in Sachsen, der vor Reinding durch den AfD ein Parteitag zu Beginn des Jahres an Bekanntheit gewonnen hat. Und dazu sprechen wir nun mit Nemia vom CSD Riesa. Schön, dass du uns heute für ein kurzes Gespräch zugesagt hast. Wie war die Stimmung vor Ort beim CSD in Riesa?
Die Stimmung, die war richtig, richtig gut, überraschenderweise. Also die PolizistInnen, die waren super, super lieb und haben alles echt gut abgeregelt und genau, war eine Bombenstimmung. Es waren mega viele Menschen da, tolle Musik, richtig geile Messages, die verbreitet wurden und ja, war toll.
Okay, das klingt doch super schön, dass es so gut gelaufen ist. Welche Themen fanden denn konkret beim CSD Platz? Also worüber habt ihr so gesprochen? Worauf wurde aufmerksam gemacht?
Generell eben Queerfeindlichkeit im Alltag. Aber explizit, also während der Demo, also während wir gelaufen sind, auch viele antifaschistische Themen, eben weil viele rechtsgesinnte Menschen auch teilweise von außen zugesehen haben und dann, genau, haben wir dann halt eben, oder wurden halt eben Sachen gerufen, wie kein Platz für Nazis und sowas, genau.
Okay, und lief denn alles wie geplant soweit oder gab es irgendwie Gegenwind von beispielsweise rechtsextremen Gruppierungen?
Es lief alles wie geplant, weil die Polizei eine so gute Arbeit geleistet hat. Also gegen Ende sind vielleicht so 30 bis 40 Jugendliche mit rechter Gesinnung dem CSD hinterhergelaufen. Mir wurde auch noch zugetragen, dass vor dem CSD eine Gruppe an rechten Jugendlichen mit polizeilichen Maßnahmen verwickelt wurde. Aber direkt beim CSD hat man davon wenig mitbekommen.
Okay, das freut mich sehr, dass der CSD so ohne Zwischenfälle gut verlaufen ist, gerade weil in Riesa oder im Wahlkreis Riesa ja die AfD zu den Bundestagswahlen die meisten Stimmen eingeholt hat. Wie kam denn der CSD generell in der Stadt so an?
Unterschiedlich. Also wir haben DMs auf Instagram bekommen, wo man geschrieben hat, warum bin ich hier in Riesa, das nervt ja total. Aber es gab auch total positive Rückmeldungen, es war sehr gemischt. Viele meinten, dass der erste CSD für die war und wir auf jeden Fall wiederkommen werden. Leute haben aus Fenstern gewunken, aber andere haben auch die Fenster böse wieder zugemacht, als wir uns gesehen haben. Genau.
Okay, also ich denke, es war ja wahrscheinlich mit ein paar nicht so positiven Reaktionen immer auch zu rechnen. Wie viele Menschen oder haben denn generell am CSD teilgenommen?
Es waren ungefähr so 500 bis 600 Menschen, was uns mega freut. Genau, sind echt viele Menschen auch angereist.
Das freut mich sehr zu hören. Ihr habt auf Instagram eine Umfrage mit dem Titel Wie wirken sich rechte Gegenmobilisierungen auf dein Sicherheitsgefühl und Empowerment aus in Kooperation mit auf Erklärung.demokratie veröffentlicht, an welcher die Menschen vom CSD in Riesa teilnehmen konnten. Welche Ergebnisse zieht ihr denn aus dieser Umfrage?
Das wissen wir leider noch nicht, weil wir nicht die Auswertungen haben, sondern weil es über die TU Dresden läuft und wir auch nur gebeten wurden, die Umfrage zu teilen. Aber wir sind auch sehr, sehr gespannt, wenn die Ergebnisse rauskommen. Genau, aber leider haben wir dann noch keine Auswertungen gesehen.
Okay, schade. Aber hast denn du oder andere Personen aus dem Organisationsteam irgendwie mit Menschen vor Ort gesprochen, wie es ihnen denn gefühlstechnisch so auf dem CSD ging?
Im Nachhinein ja. Eine Arbeitskollegin von mir zum Beispiel, die meinte danach, dass das total toll fand, der Musik war und sich sehr wohl gefühlt hat, aber explizit leider nicht.
Okay, aber du meintest ja, dass die Stimmung allgemein gut gewesen ist und von daher denke ich mal, dass man sich da in dieser Gruppe schon ziemlich wohl gefühlt hat. Und gibt es denn dennoch etwas, was ihr in der Organisation das nächste Mal anders machen wollen würdet?
Beim nächsten Mal werden wir auf jeden Fall mehr Flyer oder Plakate drucken. Wir haben ja einen Rückfragesticker gemacht in unserer Insta-Story und da wurde geschrieben, dass eine Person es leider verpasst hat, weil keine öffentlichen Plakate da waren. Und auch von anderen haben wir gehört, dass sie es mal gar nicht im Schirm hatten, dass CSD in Riga war. Genau. Also das würden wir vielleicht anders machen.
Ja, danke an Radio Korax für dieses Gespräch mit Emilia vom CSD Riesa Orga-Team. Und wir machen weiter mit ein klein bisschen Musik und dann geht es sofort los mit dem Großteil der Sendung, wie bei mir so oft, dem Kino-Roundup. Ich habe gestern ja aktuell gemacht und da war nach all den tollen Beiträgen, die ich da spielen durfte, gar nicht mehr so viel Zeit für meine übliche, ein bisschen vielleicht detaillierte Roundup von Kinofilmen, vor allem Sommerkino, was ja momentan vor der Tür steht oder schon voll im Gange ist, nur das Wetter macht noch nicht so ganz mit, aber das kommt sicherlich jetzt auch und das werden wir jetzt gleich nachholen. Jetzt aber erst einmal zur Feier der Tage aktuell. Ich kann es mir leider nicht leisten, denn es kostet 90 Euro, das teuerste Spiel, was bisher rausgekommen ist, aber Mario Kart World hat die Welt jetzt in ihren Händen. Und der Soundtrack ist nun mal wieder über allen Zweifel erhaben. Also Nintendo, same difference, hat natürlich wieder mal alles daran getan, um einem das Ganze zu vermiesen. Es ist die Switch 2, die jetzt rausgekommen ist, ist schweineteuer, hat Riesenmankos, ist vor allem mies wieder mal an Online-Dienste gebunden. Man konnte, wenn man dieses 90-Euro-Spiel gekauft hat, es nicht spielen, ohne mit dem Internet nochmal irgendwie eine Aktivierung durchzuführen und so weiter. Das eine schöne Ding, was Nintendo irgendwie noch am Laufen hatte für sich, dass sie nicht ganz so Internet kaputt machend mit ihrer Hardware sind, ist jetzt auch gefallen und ja, es ist ein bittersweet Moment für alle Videospielfans, denn es ist natürlich wieder ein wunderbares Spiel, aber es kostet halt 90 Euro, die Konsole kostet irgendwie, keine Ahnung, 400 Euro, 300 Euro und da muss man halt die Taschen für haben. Aber wie gesagt, die Musik können wir alle genießen, ob wir nur das Spiel kaufen oder nicht. Und es ist wieder tolle Musik. Von daher ein kleiner Abstecher in die Videospielwelt. Und dann geht's los mit den Kinotipps und anderen Veranstaltungstipps. Hat dir das gefallen, Sophia?
ich weiß nicht, ist glaube ich nicht so ganz meine Welt.
Ja, fair enough.
Also mir fällt gerade nicht mal der Name ein von dem mit dem Autorennen.
Ja,
wer? Das ist einfach Mario Kart, oder?
Mario ist Mario Kart, ja. Unter anderem. Dieses Mal sind sogar Kühe in Mario Kart. Ja. Also die Charakterauswahl hat sich groß erweitert. Wir können irgendwie, keine Ahnung, Marienkäfer und Kühe und was weiß ich alles als Charaktere benutzen.
Also ich habe vielleicht, keine Ahnung, 5-mal in meinem Leben Mario Kart gespielt.
Aber es ist wahrscheinlich das Videospiel, was du trotzdem, ja,
gespielt hast.
Ja, also es stimmt. Ist wirklich ein Videospiel, was so ein bisschen die Nicht-Videospieler irgendwie doch noch abholen kann.
Stimmt.
Weil es irgendwie so, ja, viele Hebel im Spiel gibt, die einen dann doch nochmal wieder ins Rennen bringen können. So, wenn du der Letzte bist, dann kriegst du irgendwie ein Item, dass du nochmal irgendwie als Rakete durch die Weltgeschichte rast und so. Ja, aber du bist mit uns gekommen, um ein bisschen die Veranstaltungstipps durchzugehen. Zumindest habe ich das mir so überlegt. Wenn dir das zu blöd ist, sagst du Bescheid und dann übernehme ich. Ja, vielleicht aber auch erstmal, war jetzt ein bisschen abrupt. Wie geht's dir?
Ja, ganz gut.
Ja.
Ich bin letzte Woche leider krank gewesen, deswegen ein bisschen bettlägerig, aber
okay.
Jetzt übers Wochenende ist schon wieder besser geworden.
Sehr schön.
Ja.
Konntest dann das lange Wochenende so ein bisschen auch für Genese
nutzen. Genau, zum Auftanken
nutzen.
Und wieder sehr mal ein bisschen schön. Rausgehen.
Oh ja. Das war auch schön, dieses Wochenende, dass ich in der Lage war, mal rauszugehen. Also so ein verlängertes Wochenende können wir gerne öfter hier einführen. Muss gar nicht unbedingt ein Feiertag sein, kann einfach so sein. Funktioniert, würde ich sagen. Wir legen direkt los mit Attack the Block. Sorry Leute, ich habe euch heiß gemacht auf einen wunderbaren Film, der natürlich gar nicht mehr läuft. Der lief nämlich gestern, da hatte ich drauf hingewiesen und ich finde den Film einen der spaßigsten Alien-Comedy-Filme, die ich so gesehen habe. Ich weiß, das Genre ist nicht riesig, aber in diesem kleinen Genre würde ich sagen, ist er einer der Top-Anwärter. Was ihr aber auf jeden Fall sehen könnt, ist Bird, Andrea Arnolds neuer Film, eine britische Realismus-Kitchen-Sink-Drama-Regisseurin par excellence. Fishtank war ihr Projekt, was wahrscheinlich am meisten Wellen geschlagen hat. Und Bird hat einen ähnlichen Einschlag Und es ist schön, dass ihr diesen Film im Osten von Leipzig sehen könnt, in der Ostpassage Theater am 11.06. um 20 Uhr. Kennst du den nächsten Film, den wir hier auf der Liste haben?
Nee, aber mir ist gerade aufgefallen, dass ich Bird tatsächlich schon gesehen habe.
Oh,
aufregend. Der kommt, glaube ich, schon auch eine Weile.
Ja.
Wenn ich das richtig...
So ist das.
Genau, der hat mir auch echt gut gefallen,
ja,
als ich den gesehen habe.
Haut er also so hart in die, Leben ist scheiße Schiene, wie Andrea Arnold das so gut hinkriegt?
Ja, schon. Also, aber ich fand, er hat trotzdem irgendwie Hoffnung vermittelt. Also, da sind ja auch so, also ich weiß nicht, ich will jetzt nichts spoilern.
Du kannst spoilern. Okay. Also,
da sind
der
auch
Film
so
ist schon ein halbes Jahr raus.
Magische bisschen Elemente dabei und das hatte ich so nicht erwartet. Ich dachte auch, es geht so in diese Leben ist scheiße und alles ist komplett hoffnungslos Schiene, aber das war irgendwie ein cooler
Twist.
Ja, genau.
Schön.
Das hat mir gefallen.
Ja, also dass die Regisseurin das drauf hat, hat sie schon öfter bewiesen. Bird ist leider bei mir immer noch nicht geschehen. Ich konnte ihn immer noch nicht nachholen. Aber ich habe ja jetzt die Chance am 11. im Ostpassage-Theater bei mir um die Ecke quasi. Wunderbar, kann ich einfach mal spontan hingehen. Gut, dann übernehme ich den nächsten Film, denn der ist mein Film des Jahres bisher. Blood and Sinners, Ryan Cooglers neues Projekt. Ich habe ja schon ein paar Mal drüber geredet. Ryan Coogler, momentan vielleicht der aufregendste Regisseur für mich persönlich. Ein Virtuose, der schon irgendwie ganz am Anfang gezeigt hat, was er drauf hat und seitdem einfach steil macht, was er will. Und extrem erfolgreich damit ist. Sein Black Panther und Black Panther 2 ist für mich persönlich ein Tiefpunkt seiner Karriere, für ihn sicherlich der Höhepunkt, denn das bedeutet, dass er in Zukunft nie wieder Probleme haben wird, ein Projekt finanziert zu bekommen. Aber ich fand es halt schade, dass wir so lange Zeit nur Marvel-Filme von ihm sehen durften und jetzt macht er endlich wieder seinen Stuff und das ist Blood and Sinners oder Sinners, wie er im Original heißt. Wir haben Vampire, wir haben irischen Folk, wir haben Blues im Mississippi Delta zur Jim Crow-Zeit, wir haben Blut ohne Ende, wir haben Sexiness ohne Ende. Also es ist auch ein sehr erwachsener Film, was Sexualität angeht, was auch in solchen Blockbuster-Filmen eine Seltenheit ist auf jeden Fall und wo er wieder mit heraussticht. Und wir haben einen Film, der wirklich komplett so erzählt wurde, wie er das wollte. Und das ist crazy. Also er hat einfach den Sweetheart-Deal bekommen, den man sich so vorstellen kann in Hollywood. Nach dem ganzen Black Panther-Success ist er quasi zu allen Studios gegangen, hat gesagt, ich habe da was ich machen möchte. Ich möchte aber letzten Endes alle Strippen in der Hand haben. Und dass jemand dann wirklich zugesagt hat zu diesem Proposal, spricht für das Cachet, was er momentan in dieser Industrie hat. Und das finale Produkt, der Film, der dann am Ende dabei rumgekommen ist, ist ein Plädoyer dafür, dass sie das weiterhin so machen sollten. Und der Film hat auch einen langen Schwanz. Also es zieht sich immer weiter, dieser Erfolg. Ich hoffe, dass er jetzt auch in diesem Sommerkino, in dieser Sommerkino-Saison nochmal neue Jünger finden wird. Ich bin mir auch relativ sicher, dass das der Fall ist. Die Sommerkino-Termine, die kommen für den Film noch. Jetzt habt ihr aber erstmal die Möglichkeit, den Film im guten alten Luru-Kino in der Spinnerei zu sehen. Am 10.06. um 9 Uhr und am 11.06. auch um 9 Uhr im Original mit Untertiteln. Eine riesen Gaudi. Für mich zumindest. Und der nächste Film ist in der Reihe Retrospektive Bill Murray. Hast du den gesehen oder hast du schon mal von ihm gehört vielleicht?
Nee.
Es ist Wes Anderson. Mhm. Also immer ein Begriff, vor allem für Leute zwischen 25 und 35, würde ich sagen. Es ist irgendwie der Filmemacher meiner Generation, for better or for worse.
Hast du schon den neuen Wes Anderson gesehen?
Yes.
Und wie fandst du den?
Sehr Wes Anderson-y.
Das stimmt.
Hast du ihn auch geguckt?
Ich habe ihn jetzt am Wochenende gesehen.
Ah ja.
Und es war ein bisschen blöd, weil ich leider die entscheidenden Szenen ganz am Ende verpasst habe, weil ich einen Hustenanfall gekriegt habe und rausgehen musste.
Oh no.
Und dann habe ich verzweifelt versucht, online den irgendwo zu finden, um zumindest die letzte Szene noch zu gucken.
Scheiße.
Was ich gesehen habe, fand ich trotzdem ganz gut eigentlich.
Also der Humor wurde hochgedreht im Vergleich zu anderen Wes Anderson-Ablegern, würde ich sagen. Und das ging dann aber auch so ein bisschen auf Kosten der emotionalen Tiefe. Also Wes Anderson ist ja sowieso Ästhet vor allem so ein bisschen. Und deswegen fand ich es umso beeindruckender, dass der letzte Asteroid City so überraschende emotionale Punches hatte, so ein, zwei mitten im Film. Und das ist jetzt hier beim Phoenician Scheme nicht mehr so der Fall. Der ist mehr Comedy als Drama, würde ich sagen. Niemals habe ich das Gefühl, diese Charaktere sind wirklich emotional. Ja, also ich meine, sie sind halt dieses Wes Anderson removed, sehr, sehr zurückhaltend in jeder Form und da schwingt natürlich auch Emotionalität mit. Aber also gemischte Gefühle.
Es ging auch irgendwie alles sehr schnell hintereinander, fand ich. Also man war kaum an einem Ort angekommen, dann ging es schon direkt weiter eigentlich.
Das stimmt, auf jeden Fall. Also das Stärkste für mich an diesem Film war der Humor. Hervorzuheben für mich war auf jeden Fall die Szene mit Tom Hanks und Bryan Cranston.
Stimmt, ja.
Die haben sichtlich Spaß gehabt mit ihren beiden Rollen als Magnate, als mega reiche Geldgeber. Und auch Michael Cera als, ich will nicht zu viel verraten, aber sehr spezieller Charakter in diesem Film.
Wer war das nochmal?
Der skandinavische Lehrer, Wissenschaftler, der mit unterwegs ist, um in der Downtime Benicio del Toros Milliardär Dinge beizubringen über Käfer.
Ach so, ja, klar, stimmt. Ja.
Ja. Also ich mag den Schauspieler sowieso.
Stimmt, der seine komplette Wandlung.
Genau, ja. Also da passiert einiges mit dem Charakter, auch wenn all diese Wandlung nicht wirklich emotionale Resonanz hat. Aber er macht halt das Beste draus, er ist sehr unterhaltsam, finde ich. Er hat auch wieder sichtlich Spaß mit dem Akzent, den er dort spricht und den aberwitzigen Dingen, die er dort tut und sagt. Und ich hatte ihn halt in Twin Peaks The Return in einer Szene gesehen als Comedy Skit fast schon, wo er eine Art Marlon Brando-Verschnitt spielt und das fand ich so lustig. Das war eine meiner Comedy-Highlights der letzten Jahre gewesen von David Lynch. Und ja, in diesem Film darf er wieder mal diese Weirdness raushängen lassen und ich habe das Gefühl, das ist Michael Ceras Bestimmung. Er muss diese Art von Charakter spielen. Ich bin froh, dass er ausgerechnet in einem Wes Anderson-Film diesen Charakter gefunden hat. Phoenician Scheme läuft auch sicherlich noch in Kinos, habe ich hier aber nicht dabei, denn ihr wisst alle, dass er läuft und ihr guckt ihn auch alle. Wir haben kein Problem damit, den neuen Wes Anderson-Film an die Menschen zu bringen. Gut, habt ihr auch eigentlich nicht mit den Tiefseetauchern. The Life Aquatic of Steve Zissou ist der Originaltitel. Es ist so ein bisschen eine Verbeugung vor dem marine Dokumentationsfilmer und Aktivist Jacques Cousteau, der hier gespielt wird von Bill Murray oder dessen, keine Ahnung, Anlehnung, Persiflage gespielt wird von Bill Murray. Und es ist einer der Filme von Wes Anderson, die für mich besser werden mit den Jahren. Viele Filme haben bei mir an Schlagkraft verloren über die Jahre, wo dann ja diese Ästhetik, die mich früher vielleicht begeistert hat, nicht mehr so zieht und das dahinter sich ein bisschen leer anfühlt. Hier habe ich das Gefühl, da steckt echte Schlagkraft drin, echte emotionale Wucht. Zumindest das letzte Mal, wo ich ihn gesehen habe, vor ein paar Jahren. Wer weiß, ob sich das verändert hat. Ihr habt auf jeden Fall die Möglichkeit, das Ganze abzugleichen mit euren Erfahrungen und in die Passage-Kinos zu kommen. Da gibt es die Retrospektive Bill Murray, der Stinkstiefel unserer aller Kindheit vielleicht. Und den Tiefseetaucher, den könnt ihr am 12.06. um 20.30 Uhr dort in den Passage-Kinos sehen. Der nächste Film, den haben wir auch beide gesehen.
Stimmt, ja.
Willst du uns erzählen, worum es sich handelt?
Also, es geht um die Papstwahl.
Ja, das hat's gut zusammengefasst.
Die, ja, wir ja jetzt auch alle im realen Leben so ein bisschen mitgemacht haben.
Ja, na, ich wünschte, ich hätte es mitgemacht, ehrlich gesagt. Aber ja, wir haben kurz ein bisschen Rauch gesehen.
Ja, stimmt.
Ich hätte gerne eine Doku dazu gesehen, aber ja, das lässt der Vatikan wahrscheinlich nicht zu. Ne?
Aber ich fand also in dem Film kommt man ja auch, der nimmt einen ja auch mit zu den zentralen Orten sozusagen, also in dieses Gästehaus, wo die ganzen Kardinäle während der Wahl untergebracht sind und in die Sixtinische Kapelle da, wo gewählt wird und das fand ich schon cool, ja. Das alles so zu sehen und so ein bisschen mitzubekommen, wie das abläuft, auch mit mehreren Wahlgängen und
ja, der Film sieht viel besser aus, als er sein aussehen müsste. Mhm. Er hat extrem ästhetische Schauwerte. Wir sind die ganze Zeit über nach oben gucken und so.
Ist ja
gut gemacht.
Das stimmt.
Deutscher Filmemacher Edward Berger, ein Ästhet. Der hat auch vorher diesen Kriegsfilm gemacht, das Remake im Westen nichts Neues. Aber hier ist seine Macht, seine Stärke, finde ich, am besten eingesetzt. Denn ich will keinen Kriegsfilm, der wunderschön aussieht und super bedrückend ist, sondern ich will die A-Riege der Shakespeare-Schauspieler aus Amerika und England sehen, wie sie gegenseitig sich die Intrigen vor die Füße werfen. Und genau das kriegt man in Konklave, finde ich.
Ich wusste gar nicht, dass das ein deutscher Regisseur gemacht hat. Krass.
Ja, der Edward. Aber ich würde sagen, das ist gar nicht unbedingt ein Regiefilm, sondern es ist ein Drehbuchfilm. Und das Drehbuch fühlt sich an wie ein genau der richtige Urlaubsroman. Genau der richtige Roman, den man beim Flughafen irgendwie spontan mitnimmt und dann im Urlaub übelst Spaß dran hat, aber dann auch, sobald man wieder zurückfliegt, komplett vergessen hat, was da so alles drin stand.
Ja,
also
ja.
Alle 5 Minuten ist irgendein Charakter einem anderen Charakter an der Gurgel, kommt irgendein neuer Twist, also es ist wie ein...
So ein bisschen Thriller-mäßig.
Seifenoper meets Thriller. So. Also es hat halt auch so dieses reißerische, melodramatische, ohne Ende, verkauft sich aber gleichzeitig total prestigeträchtig und total ja, so über allen Zweifel erhaben und das ist silly und funktioniert voll gut und ist genau die Schiene von Filmen, die wir mehr brauchen, damit ich mit meinen Eltern Filme gucken kann, die ich genießen kann. Denn das ist wirklich so ein Film, der holt's ab, der holt die Eltern ab.
Ich glaube, meine Mutter hätte das auch gerne gesehen, stimmt.
Ja. Ja. Und deswegen sind wir Edward Berger dankbar für diese kleine Intrigengeschichte im Vatikan und wie ich das dann auch angedeutet habe, ein idealer Film auch für das geliebte Sommerkino, wo ihr dann halt auch Konklave sehen könnt am 11.06. um 22 Uhr und zwar an der Plagwitzer Markthalle. Da wird das nämlich drauf projiziert. Veranstaltet von der Schaubühne Lindenfels, ein wunderbares Sommerkino mit viel Platz, viel Freiraum, viel Ruhe in diesem Markthallenbereich dort und da habt ihr die Möglichkeit, wie gesagt, euch richtig tief eintauchen zu lassen. Wer war dein Lieblingskardinal?
Der Lieblingskardinal?
Schwierig.
Ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber ich glaube schon Stanley Tucci.
Ja, Stanley Tucci war so ein bisschen auch erbärmlich. Also das hat mir sehr gut gefallen, weil Stanley Tucci macht gerne immer so einen auf Macker und oder halt einen auf, nicht auf Macker, aber so auf, wie sagt man, so sehr
so ein bisschen
überschwänglich und eine nicht... Es ist schwierig zu beschreiben, aber es ist ein lauter, lauter Mann. Und hier darf er nicht so laut sein. Und das war nett für mich. Aber für mich Nummer 1, weit, weit über allen anderen, ist natürlich Tedesco. der italienische Anwärter, der die ganze Zeit über eine E-Zigarette pafft in jeglichen öffentlichen Räumen und quasi den neokonservativen Flügel repräsentiert und dort sagt, wir haben schon viel zu viel zugelassen hier, wir müssen wieder die Schotten dicht machen im Vatikan.
Immer auch wieder ein bisschen Latein einstreuen.
Genau, auch richtig. Wir müssen wieder zurück zu den Wurzeln, richtig schön neokonservativ. Und der heißt halt auch Tedesco, was das Wort ist für Deutscher im Italienischen.
Stimmt.
Was ich dann auch nochmal einen interessanten kleinen Wrinkle an dieser Geschichte fand. Er war, ja, und der Schauspieler gibt halt auch alles. Er ist so ein aufbrausender Karikatur eines italienischen Mannes mittleren Alters. Und das, ja, Chefskiss passenderweise. Wir machen weiter, denn wir können nicht die ganze Zeit über Kardinäle quatschen. Wir haben noch mehr Filme. Love Lies Bleeding haben wir zum Beispiel. Auch ein Fan-Favorite hier in Leipzig, würde ich sagen. Eine Romanze zwischen Kristen Stewart, der Koryphäe des Kinos aktuell, muss man sagen, hat halt wirklich eine tolle Karriere hingelegt, hat irgendwie nach den Twilight-Filmen angefangen, nur noch spannende Projekte zu wählen, Auteure, Regisseure mit Visionen und überhaupt nicht die Zweige ihrer Karriere gewählt, die man sonst wählen würde. Und so geht es auch weiter mit Love Lies Bleeding, Rose Glasses erster Film als Regisseurin. Und Katie O'Brien, ihre Partnerin, ihre Love Interest, ist eine Bodybuilderin. Und das Ganze spielt in der Bodybuilder-Crime-Szene. Wir haben außerdem noch Ed Harris, den verrunzelten alten Ed Harris als Antagonist, der das Ganze wunderbar macht. Und ein bisschen fantastische Elemente und auch viel Blut und Gore. Also seid vorsichtig, denn der Film lügt nicht, wenn er sagt, Love Lies Bleeding, da wird viel geblutet, aber es lohnt sich in meinen Augen, es ist auch wieder ein Sommerkinofilm. Ich habe ihn letztes Jahr im Sommer auf einer Leinwand draußen gesehen und das würde ich euch auch raten, dieses Jahr nachzuholen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Am 10.06. könnt ihr das um 21.30 Uhr im Sommerkino auf der Feinkost hier um die Ecke auf Akali. Hast du von dem Film gehört?
Nee, habe ich noch nichts gehört.
So ein Indie-Film, ich finde, kann man mal machen.
Lohnt sich?
Ja, auf jeden Fall. Also, bisschen blutig. Bisschen muss man Bock drauf haben. Genau, Mickey 17 ist auch ein bisschen blutig. Es ist der neue Film vom Parasite-Regisseur Bong Joon-ho, der vielleicht Genre-Regisseur der Stunde. Ich will eigentlich nur Filme von ihm sehen, wenn es heißt, schmeiß mir zwei Genres zusammen. Und so ist es mit Mickey 17 auch wieder passiert. Wir haben Science-Fiction, wir haben Klonen, wir haben Intrigue, wir haben eine futuristische Welt, in der ja natürlich nicht alles rund läuft. Wir haben einen Trump-Verschnitt, der ja vielleicht ein bisschen übertrieben Comedy-mäßig agiert, gespielt von Mark Ruffalo. Der Film war nicht mein Lieblings-Bong Joon-ho, aber es ist halt ein Bong Joon-ho-Film und somit halt einfach immer noch mal einige Prozentpunkte besser als das meiste, was man so sehen kann. Und wir haben die andere Hälfte zu Kristen Stewart, Robert Pattinson, der eigentlich genau dasselbe gemacht hat und auch nur die geilsten Projekte gewählt hat nach seiner Twilight-Zeit. Wer hätte gedacht, dass die beiden Koryphäen des guten Kinos werden würden später. Aber es ist so passiert und Mickey 17 ist ein Heidenspaß voller spannender Schauwerte und weirder Ideen. Ihr könnt ihn sehen an zwei verschiedenen Sommerkino-Locations. Einmal auf der Feinkost am 11.06. um 21.30 Uhr und einmal auf dem 2CL-Kino im Coney Island am 12.06. um 21.30 Uhr. Wir kommen schon wieder, haben uns schon wieder verquatscht. Wir sind schon wieder ganz weit in der Zeit, deswegen würde ich jetzt noch mal durchrennen. Hast du eine dieser Filme gesehen zufällig?
Ich habe tatsächlich den nächsten gesehen, mit der Faust in die Welt schlagen.
Oh, den ganz neuen.
Genau. Der ist lustigerweise auch, also das Buch, auf dem der Film basiert, ist von Lukas Rietschel geschrieben und der kommt aus meiner Heimatstadt.
Ach krass. Ja, also sehr authentisch. Genau. Konntest du abgleichen, wie der Film dieses Milieu eingefangen hat?
Also, Ich kann das jetzt persönlich nicht so nachvollziehen, weil ich anders aufgewachsen bin, aber ich kann es schon, also konnte mich da trotzdem gut reinfühlen, dass es da Menschen, also dass es Menschen gibt, denen es so geht. Ja. Und
ich meine jetzt gar nicht unbedingt den Werdegang oder die Schicksale der Charaktere, sondern mehr so die Kulisse, die Umgebung,
ja, das auf jeden
das
Fall.
Setting, die Orte, in denen sie sich bewegen.
Da habe ich auch viel wiedererkannt, auch mit, da spielt auch einiges an so Steinbrüchen, yes, wo ich auch früher oft war. Und
ein dramatischer, ja, Punkt der Handlung spielt in einem Steinbruch. Ich war positiv überrascht, ich habe ihn auf der Berlinale gesehen, wo ich oft allergisch bin gegen deutsche Filme, und der Film hat aber sehr, sehr viel richtig gemacht. Ich war, ja, positiv überrascht. Deswegen ist er hier auch in der Liste und ihr könnt ihn im wunderschönen Cine-Ding sehen am 12., 13. und 14. Juni um 19.30 Uhr. Das Cine-Ding, ein Vereinskino, so wie wir hier ein Vereinsradio sind, also auf jeden Fall unterstützen, wenn ihr die Möglichkeit habt und Interesse an diesem Erstlingswerk von Constanze Klaue. Viele Erstlingswerke heute in der Auswahl, so auch die hässliche Stiefschwester, The Ugly Stepsister, den habe ich auch auf der Berlinale gesehen und der ist ekelig wie Sau. Da gibt es Bandwurm-Szenen mit Close-Ups, es werden Nasen gebrochen, es wird ganz viel Ekel abgefahren und ich hatte einen Heidenspaß mit dem Film. Es ist wunderbar. Also die typische Geschichte Cinderella wird umerzählt aus Sicht der Steppschwister und die Steppschwister, die muss durch alle möglichen altertümlichen Schönheitsrituale durch, um dem Prinzen zu gefallen, der natürlich auch ein absolutes Monster ist. Also es ist eine Horror- Comedy, Reinterpretation einer klassischen Fabel, eines klassischen Märchens. Boah, und es glaub, funktioniert sehr gut, aber es ist auch sehr hart. Also ja, die Regisseurin Emily Blichfeld, die nimmt da wie sagt man?
Kein Blatt vor die Kamera.
Ja, genau, kein Blatt vor die Kamera. Sie zieht wirklich durch, hat sehr viel schlimme, eklige Bilder in diesem Film und hat dadurch auch einen Heidenspaß sichtlich mit allen zusammen dort. Der läuft jetzt hier an und krasserweise in sogar zum Beispiel der Schauburg. Gestern lief er im Original mit Untertiteln. Ich hoffe, das passiert nochmal. Bisher könnt ihr ihn jetzt dort nur im deutschen vertonten Version sehen und in der Passage könnt ihr ihn aber am 10. um 20.30 Uhr und am 11. um 21 Uhr im Original mit Untertiteln sehen. So, und wir haben die letzte Minute, deswegen schnell noch ein deutscher Film, der mir auch gefallen hat. Toni Erdmann geht ewig, geht 162 Minuten, ist aber echt ein tolles Ding. Kleines Meisterwerk, würde ich sagen. Den könnt ihr auch in der Passage am 13.06. um 19 Uhr sehen und der ist auf Deutsch, deswegen auch keine Untertitel nötig, wunderbarerweise. So, wir verabschieden uns mit einem Song, den ich eigentlich spielen wollte, einem Wunsch von Alice hier im Radio, den ich mir auch gerne anhören wollte. Jetzt hören wir aber leider nur 30 Sekunden davon. Sorry, Alice. Und danke, Sophia.
Ja, gerne.
Fürs mit im Studio sein. Euch noch einen schönen Tag.
Tschüss.
Tschüss. Oh.